Was there any risk that we'd have lost you to the music business?
Yeah, I've always felt that it was an odd turn of coincidence that I started making films, because I think I sort of always felt I was destined to be a musician. And at some point I took a detour. At the point when I was working as a musician was when I really started learning about filmmaking.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, ein neues Special mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Finn Beckert.
Hallo, hallo.
Und wir sprechen über Jim Jarmusch. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Finn, das erste Mal in einem Katz-Special. TM und dann noch zu einem Filmemacher, mit dem du, ich weiß nicht, gar nicht so viel verbindest, oder? Oder ich meine, wie war das denn so bei dir? Weil wir haben, Lukas, als ich dich gefragt habe, wollen wir mal was über Jim Jarmusch machen? Ich hatte den lange auf der Liste und ich habe gemerkt, der war bei mir in der Filmsozialisation auch wichtig. Und ich merke aber, dass der immer unwichtiger wird. Vielleicht kann man sagen, weil er keinen Banger mehr gemacht hat, die letzten, weiß ich nicht so, 15 Jahre oder so. Also ich habe das selten, dass ich das Gefühl habe, also wir haben ja oft auch so Film-Bro-Diskurse und sowas, aber bei Jim Jarmusch habe ich wirklich das Gefühl, es geht auch nicht nur um die Film-Bros, es geht auch nicht nur um Männer, es geht irgendwie um so eine bestimmte Schicht und darunter weiß man nicht so viel mehr mit dem anzufangen, habe ich so das Gefühl. Der ist irgendwie so erstaunlich stark weg. Und das haben wir nicht so oft eigentlich, finde ich, bei diesen Regisseuren. Wie ist das bei dir, Finn, mit Jim Jarmusch?
Ich finde lustig, dass du den Film-Bro gerade schon erwähnt hast, weil ich habe Jim Jarmusch tatsächlich eher als einen Frauenregisseur wahrgenommen. Also die meisten Personen, die sich lobend über Jim Jarmusch geäußert haben, wie zum Beispiel Judith Niehaus, die ja auch schon bei Katz das ein oder andere Mal zu Gast waren, waren Frauen. Meine Mutter war auch irgendwie Fan und ja, das ist auf jeden Fall ein Film, den vor allem eher weiblich, ein Film, das ist vor allem ein Regisseur, den hatte ich das Gefühl, eher weiblich gelesene Personen ziemlich spannend finden. Ich wusste, dass Night on Earth existierte, weil das ein Film ist, den so ein Lehrer mal an mich rangetragen hatte, als ich 14 oder 15 war. Und der meinte, hey, du machst und magst doch Filme, du musst Night on Earth gucken. Und auch zum Beispiel der Patrick Lohmeier auch meinte, als ich ihn mal auf Jim Jarmusch angesprochen hatte, also der Host vom Bahnhofskino-Podcast, ja, Jim Jarmusch, Night on Earth, an dem Film kamst du nicht vorbei, 1992, weil der lief irgendwie jede Woche im Dritten und den musste man gesehen haben. Also ich glaube, Jarmusch ist schon so ein Regisseur, der zu einer gewissen Zeit dieses Label, das muss man jetzt sehen, wenn man eben einen intelligenter Weltbürger ist, der sich für die gute Kunst interessiert, so wie man vielleicht auch mal Coen Brothers Filme gesehen haben musste, wie man zu einer gewissen Zeit Woody Allen Filme gesehen haben musste, sich begeben hat. Und ein Professor, bei dem ich meine mündliche Bachelorprüfung hatte, die habe ich unter anderem über den Film The Fisher King von Terry Gilliam gehalten. Da hatte ich mich ein bisschen darüber echauffiert, was Tom Waits in diesem Film machen würde. Wer sich vielleicht daran erinnert, es gibt da so eine Szene, wo Tom Waits als Obdachloser in einer New Yorker U-Bahn sitzt und einen Monolog hält. Und das fällt irgendwie sehr aus diesem Film raus. Und mein Professor meinte so im Scherz, Herr Benkert, ich lasse keine Kritik an Tom Waits zu, denn ich habe als Student jede Woche hier im Abaton in Hamburg Down by Law gesehen. Und Tom Waits ist der coolste Mensch überhaupt. Und das leuchtete mir jetzt doch auch ein, nachdem ich Down by Law gesehen hatte. Ich habe diese Filmografie jetzt sehr, sehr gerne geschaut, denn ich habe das Gefühl, Jarmusch ist ein sehr zeitgeistiger Regisseur und vielleicht ist deine Aussage, Christian, dass er keine Hits mehr hatte, auch damit zu erklären, dass er den Zeitgeist nicht mehr versteht oder einfach nicht mehr in den Zeitgeist passt. Weil ich habe das Gefühl, seine Filme sind Reaktionen auf bestimmte Stimmungen, auf bestimmte Genres, auf Subkulturen, auf das Ende von Subkulturen und wir leben ja nun mal seit ein paar Jahrzehnten, vielleicht seit den 2000ern, in einer Zeit, in der es die Subkultur so an sich nicht mehr gibt, in der es keine kleinen Gruppen mehr gibt, in der alles so ein großes, wabernes Ganzes ist. Und da ist es natürlich schwierig, sich auch irgendwie zu perfektionieren. Ich habe jetzt gemerkt beim Schauen, dass ich diesem Regisseur doch sehr, sehr viel verdanke, eben selber auch als mal seiender Filmemacher, weil sowas wie Permanent Vacation und Stranger Than Paradise, das ist natürlich die DNA für jeden Studentenabschlussfilm, der hier gelegt wurde. Und natürlich auch ein Patient Zero für eine bestimmte Art von Kino, die dann aber vielleicht andere Regisseure und Regisseurinnen so zur Zeit des Mumblecores oder Leute wie Noah Baumbach und Greta Gerwig einfach besser oder einfach effizienter angepasst an eine neue Zeit gedreht haben. Aber grundsätzlich habe ich diese Filmografie sehr, sehr gerne geschaut und habe da viel Interessantes gefunden. Es gab jetzt wenig Filme, die mir gar nicht gefallen haben. Ich finde, in jedem ist etwas drin, aber diese Filme sind halt vor allem so die Summe ihrer Teile. So, es ist sehr selten, dass sich das am Ende zu einem großen Ganzen vollzieht. Und ich mochte sehr den Gedanken, den ich gelesen hatte, dass diese Filme auch weniger als Filme funktionieren, sondern eher als Musikalben. Also, dass man diese Filme sich vorstellen sollte, als würde man ein Konzeptmusikalbum hören. Und häufig sind es ja auch einzelne Kameraeinstellungen, in denen die Szenen funktionieren. Und man lässt sich nicht von Track zu Track gleiten, sondern halt so von Szene zu Szene. Und es gibt ja auch so zum Beispiel von Matt Lynch eben die geäußerte Idee, dass so die Filme immer wie A- und B-Seiten funktionieren, also dass Deadman die A-Seite des Albums ist und Ghost Dog die B-Seite und sowas. Da wird sicherlich später nochmal drüber zu reden sein. Also um meinen Monolog jetzt aber abzuschließen, was ich sehr interessant fand, ist, dass Jarmusch ja ein Regisseur ist, der sehr beeinflusst ist von der neuen deutschen Welle. Also er war Kameraassistent bei Wim Wenders, beziehungsweise Regieassistent. Und ich habe, glaube ich, noch nie so wirklich im US-Kino gesehen, dass diese neue deutsche Welle, die für mich ein sehr nationales Phänomen war, tatsächlich so von der Ästhetik her auch nach Übersee geschwappt ist. Weil gerade Stranger Than Paradise erinnert mich doch sehr an so Sachen, die Fassbinder im Frühwerk gemacht hat. Also diese klaren Kameraeinstellungen, die Negative Spaces. Natürlich wird er später mit Robbie Müller und Co. zusammen zusammenarbeiten, also da sind die Parallelen ja auch offensichtlich. Das fand ich einfach spannend, so tatsächlich mal deutschen Einfluss in einem US-Film zu sehen.
Es ist ganz witzig, so was du beschreibst, ne, welche Namen sofort aufploppen bei Jarmusch, entweder weil die in den Filmen mitgespielt haben oder weil man irgendwie so auch an die denken muss. Also das wären auch solche Sachen wie Nick Cave oder Leonard Cohen. Es ist einfach so ein schrulliges Raucheruniversum oder so, hat man manchmal das Gefühl, so was irgendwie vielleicht so ein bisschen weg ist auch heute einfach so. Der coole Raucher, der auch so ein bisschen Musiker ist, später dann bei den Coens irgendwie mit Llewyn Davis dann parodiert auch. Das ist vielleicht bei Jarmusch noch nicht so richtig die Parodie auf so dieses Bild, weil ich merke auch, dass ich da viel anknüpfen konnte, als ich die Filme kennengelernt habe. Und witzigerweise, bei mir war es auch ein Lehrer in der Schule, mein Philosophielehrer, Ubaldo Perez Paoli, der ja, habe ich schon oft erzählt, den Papst Franziskus kannte, mit ihm zusammen auf der Jesuitenschule damals war. Und der hat uns auch an ein paar Filme rangebracht, bei denen ich jetzt erst im Nachhinein manchmal, wenn wir Cuts machen, merke, ach so, das waren Filme aus dem italienischen Neorealismus oder das war ja damals das und das. Früher war das für mich halt irgendein Film, den unser Philosophielehrer uns gezeigt hat. Und Night on Earth war auch eben einer von denen. Und es ist ganz interessant, ich habe mehrere Jarmusch-Filme damals dann geschaut. Es war auch so ein Regisseur, bei dem man zum ersten Mal, ich weiß auch nicht, Leute, die DVD hatten. Und das war halt nicht so irgendein Franchise-Zeug, sondern halt ein Arthouse-Film. Also da muss ich tatsächlich was so sediert haben über so ein paar Generation dann doch, dass wenn die ne, vorher alle dann, weiß ich nicht, Night on Earth im Kino gesehen haben und wir haben den dann auf DVD geguckt und so. Gleichzeitig verbinde ich mit Jarmusch genau die Filme, die wir alle nicht besprechen heute. Also das fand ich irgendwie auch ganz interessant, diese Auswahl. Also Night on Earth, Down by Law, Coffee and Cigarettes, Only Lovers Left Alive, Broken Flowers. Das sind so die Filme, die ich gesehen hatte. Von Patterson und diesem Zombie-Film hatte ich auch quasi viel gehört. Aber natürlich habe ich auch diesen Johnny Depp-Film und Ghost Dog und so damals auch mitbekommen, aber irgendwie nie geschaut. Hätte ich aber auch geschaut haben können. Also da hat vielleicht einfach nur gefehlt, dass man noch die weitere DVD irgendwie eingelegt hat. Es war auch eine Zeit, erinnere ich mich, als man aus der Stadtbücherei Filme und CDs und so noch ausgeliehen hat. So, das war auch so eine Zeit, die ich irgendwie mit Jim Jarmusch verbinde, dass dieses Coffee and Cigarettes auch so lange als DVD mit diesem Museumssticker irgendwie bei einem so zu Hause liegt tatsächlich. Lukas, wie war das denn bei dir?
Nee, ich habe ganz viel gesagt und ich möchte eigentlich an alles anschließen. Erstmal finde ich interessant diese Frage, wer rezipiert denn jemanden wie Jim Jarmusch? Weil ich habe auch zum Beispiel meine Mutter gefragt, die dann sofort sagt, ach ja, das sagt mir was, aber sie verwechselt ihn immer mit Tom Waits. Also ja, es gibt da sofort immer so ein kleines Universum. Von Namen, die irgendwie so zusammenfließen, die zusammengehören, aber warum der vielleicht von bestimmten Leuten rezipiert wird, ich habe immer das Gefühl, das ist ein Filmemacher, der einen bestimmten Raum und eine gewisse Anerkennung für Schwächen hat, die ich ihm auch abnehme. Also während das, finde ich, bei einem Filmemacher wie Woody Allen zum Beispiel immer so eine Koketterie mit der eigenen Schwäche, mit der eigenen Zurückhaltung ist, ist das hier schon auch immer etwas, das sehr ernst genommen wird, diese Erfahrung von Fremdheit, von Andersartigkeit, die aber auch bestehen bleiben darf in dieser Form. Und ja, ich glaube, was ihr gesagt habt, ist ganz richtig. Das ist ein Regisseur, der in irgendeiner Form in Beziehung zur Popkultur steht. Nicht immer mit der aktuellen, sondern vielleicht auch immer so mit so einer gewissen Versetzung, mit so einer gewissen Latenz. Also ich meine, er ist ja so ein Produkt der Beat Generation, so der 50er eigentlich, in denen der groß geworden ist und den Rock-DJs im Radio. Aber er hat auf jeden Fall immer so eine leichte Verzögerung von Sachen, die er in die Gegenwart trägt. Aber er ist nie ein reiner Nostalgiker, sondern findet natürlich auch immer aktuelle Sachen, die er reizvoll findet. Bis zu einem gewissen Punkt in den 2000ern wurde das natürlich weniger. Aber bis in die 90er, wenn er dann mit dem Wu-Tang Clan abhängt oder sowas, war er, glaube ich, immer noch sehr up-to-date. Und sein Werk war auch, glaube ich, immer sehr stark geprägt, einerseits von einer bestimmten Coolness, von einem Look, von einer Präsenz als Filmemacher. Also ich glaube, es gibt immer wieder Filmemacher, die diese Idee vom Lebenskunstwerk ernster nehmen. Und ich glaube, es ging da auch um so einen Glamour. Er hat ja auch immer in Bands gespielt. Er wollte, glaube ich, auch immer so eine Art Rockstar sein, Musiker sein als Filmemacher. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass diese weißen Haare, die er ja schon seit dem Teenageralter hat, dafür sorgen, dass der auch gleichzeitig so eine Zeitlosigkeit, so ein Enthobensein gegenüber der Zeit hat, weil ich finde, wenn man, ich habe so einen Dokumentarfilm von 1984 gesehen, wo er da sitzt und interviewt wird von deutschen Journalisten, er ist ja zuerst in Deutschland entdeckt worden, deshalb ist er da, glaube ich, auch so wichtig.
Also
er
war sogar, kennen wir den hier.
Genau, er war zum Beispiel auf dem Cover der Filmkritik, was ich ganz interessant finde, die ja nun eigentlich einen sehr speziellen, sehr Adorno und Marxismus geprägten Blick hatten, die aber ihn sehr früh aufs Schild gehoben haben. Und das Filmfest Mannheim-Heidelberg hat so als einen der wichtigsten eigenen so Trophäen an der Wand, dass sie Permanent Vacation damals eben gezeigt haben und sogar mit einem Preis ausgezeichnet haben. Also das heißt, man brüstet sich hier in der Region auf jeden Fall auch damit, Jim Jarmusch so ein bisschen entdeckt zu haben. Aber ich glaube, Deutschland hat auf jeden Fall eine bestimmte Beziehung, auch über Wim Wenders. Und ich glaube, man kann das aber noch allgemeiner fassen. Ich glaube, wichtig an ihm ist eben diese Mischung des europäischen und des amerikanischen Kinos. Dazu passen ja auch so Sachen wie, dass er 1975 für 10 Monate in Frankreich war, in Paris, um dort irgendwie Cinémathèque Française rauf und runter zu gucken. Und ich glaube, mein Verhältnis zu ihm verläuft so seltsam fluktuierend. Also am Anfang weiß ich noch, genau wie ihr beschreibt, es gab da einen Kommilitonen, ich glaube, so in den ersten 2 Wochen meines Studiums Politik, der dann irgendwie bei so einem Zusammensitzen für ein Referat oder sowas sagte, hey, du interessierst dich doch so für Film, wie findest du für den Jim Jarmusch? Und ich kannte den noch gar nicht so richtig. Und er empfahl mir dann Sachen und einer meiner allerersten Blog-Einträge, ich habe ja am Anfang gebloggt, bevor ich für Magazine und so geschrieben habe, war tatsächlich mein 3. Blog-Eintrag überhaupt über Stranger Than Paradise. Und das war auf jeden Fall so ein Initialschuss, so eine Initialzündung. Und ich glaube, mich reizte dann vor allen Dingen auch diese rohe, frühe Phase seines Kinos, die gleichzeitig sowas Ungeschliffenes hat. Aber in der No Wave gibt's auch immer so eine Rhetorik von so nicht Punk, sondern boah, wir sind so abgefuckt und alles ist so kaputt und so krass. Und das hat er so ein bisschen, aber er reflektiert das mehr, er spiegelt das mehr, er verkünstelt das mehr. Und ich glaube, das war mir immer grundsätzlich sympathisch. Und dann merkt man natürlich, wenn man spätere Sachen sieht, einerseits, er gehört in eine bestimmte Zeit. Ich verorte ihn immer so von Ende der 90er, von Ende der 80er bis Ende der 90er, so als seine, was heißt Hochphase, aber die Phase, wo er am nächsten einfach an der Welt war und seiner Rolle als Rockstar, als Popkulturregisseur am ehesten entsprechen konnte. Und andererseits dachte ich auch oft, er gibt etwas, eine bestimmte Ruhe, eine Kontemplation, ein Verhältnis zur Welt, das ich bei anderen Regisseuren irgendwie interessanter finde. Also, und wir haben hier ja natürlich sofort auch alle über diese anderen Namen gesprochen, die man sofort assoziiert, die sich so wie so ein bisschen so eine Mindmap so um jemanden wie Jim Jarmusch arrangieren. Also Akiko Rusmeke und Ozu und Misoguchi, auf die er oft verweist, und Bresson, den er zitiert, und Nicholas Ray, bei dem er gelernt hat, und Wim Wenders vielleicht einerseits, aber auch so, was die europäische Seite des Ganzen angeht, er ist ja auf interessante Weise so zwischen dem amerikanischen und europäischen Kino verloren, verworfen. Auch jemand vielleicht wie Antonioni, der auch viel mit Negative Space, mit einer bestimmten Vorstellung von Leere und einem getragenen Leben irgendwie antwortet. Aber ich dachte auf jeden Fall lange, ich finde, glaube ich, bei anderen Regisseuren das, was mich an die man im Vijarmusch reizt, stärker verdichtet, intensiver, größer und habe erst so über die Zeit dann doch die Dinge gefunden, die ich an ihm reizvoll finde. Und die haben, glaube ich, oft damit zu tun, dass er eben Sachen vielleicht nicht ausreizt, dass er an vielen Stellen dann doch eine gewisse Milde und Reflexion irgendwie hat, dass er eine große Toleranz, einen großen Respekt für seine Einzelfiguren eben hat. Und ich meine, das kann man nun bei weitem nicht von jedem Filmemacher sagen. Am intensivsten beschäftigt habe ich mich auf jeden Fall mit ihm 2016, weil da sollte ich schon mal eine Folge über ihn und sein Gesamtwerk irgendwie machen, und zwar mit dem Podcast Cine Couch und ich glaube mit noch einem anderen Podcaster zusammen, der dann leider nie zustande gekommen ist. Aber bevor er endgültig irgendwie so in den DMs verloren gegangen ist, habe ich alle Filme bis auf Broken Flowers gesehen und ich glaube so einen vollständigen College-Blog mit so Notizen vollgeschrieben. Den habe ich leider nicht mehr, aber es wäre bestimmt spannend gewesen, diesen Podcast komplett mit meinen Notizen von 2016 zu bestreiten und zu gucken, wie haben sich in 10 Jahren Podcasten da die Perspektiven und die Zugänge verändert. Das ist uns leider vorenthalten geblieben. Naja.
Ja, dann, das ist jetzt ein bisschen komische Situation, weil du hast jetzt gerade schon geredet, aber ich würde es, glaube ich, trotzdem jetzt zu dir zurückgeben, damit wir mal zu den Filmen dann kommen können. Lukas, interessant, wer ist das denn eigentlich, Jim Jarmusch?
Die unberührte Landschaft und die unberührte Geschichte sind die Leitbilder des Tourismus bis heute geblieben. Er ist nichts anderes als der Versuch, den in die Ferne projizierten Wunschtraum der Romantik leibhaftig zu verwirklichen. Je mehr sich die bürgerliche Gesellschaft schloss, desto angestrengter versuchte der Bürger, ihr als Tourist zu entkommen, argumentiert Hans Magnus Enzensberger in seinem Aufsatz »Vergebliche Brandung der Ferne – eine Theorie des Tourismus«. Der Tourismus gilt als eine bestenfalls unfeine, etwas vulgäre Aktivität, schlimmstenfalls als verspätete Kolonialeroberung mit Tropenhelm und räumlich-kulturelle Nivellierung der Welt. Bei Enzensberger ist er jedoch eine nachvollziehbare Fluchtbewegung und bei dem amerikanischen Regisseur Jim Jarmusch sogar eine Art Lebensprinzip. Seine Figuren sind ewige Touristen auf Permanent Vacation. Sie führen Transitexistenzen. Sie sind nie ganz zu Hause, sondern bleiben wurzellos und in Bewegung. Sie sind unabhängig und gehören nicht dazu. Sie sind Fremde und spiegeln sich in der Fremdheit der anderen. Auch in dieser Hinsicht ist Jarmusch ein Independent-Filmemacher. Er zeigt menschliche Zugvögel, wohlmöglich am Magnetfeld der Erde, einer anderen unsichtbaren Macht orientiert. Sie kommen an und reisen ab. Wir treffen sie an Flughäfen und Bahnsteigen, in Taxis und Bussen, in Hotels, Bars und Restaurants. Der Film Mystery Train zeigt ein japanisches Paar, das Memphis besucht, weil sie Rock'n'Roll und vor allem Elvis lieben. Mitsuko will wissen, warum Yoon immer nur die Räume fotografiert, in denen sie übernachten. Und er antwortet, diese anderen Dinge bleiben mir in Erinnerung. Die Hotelzimmer und Flughäfen sind es, die ich vergesse. Er fotografiert gerade das, was Marc Auger Nichtorte nennt. Orte, also die Menschen beim Betreten auf die Rolle eines Konsumenten, Reisenden oder Passagiers reduzieren und ihn damit, so erlebt man es bei Jarmusch, vielleicht auch von bestimmten Zwängen befreien. Jede Flucht führt bei ihm durch das Zentrum des Gefängnisses. Auch in identitären Fragen reisen diese Figuren mit leichtem Gepäck, den Blick zum Horizont hinter jeder Hostel- oder Gästezimmertür. Menschen, die sich nicht festlegen lassen, manchmal auf der Suche, andere auf Pilgerreise, oft auch einfach auf dem Weg. I'm a passenger and a ride. Diese Transitfiguren werden auch immer von Transitbildern begleitet. Nicht unbedingt von flüchtigen Aufnahmen, aber oft solchen von Reisen und Bewegungen. Kamerafahrten vorbei an ländlichem oder urbanem Raum. Cleveland, Detroit oder New York ziehen vorbei. Details bleiben hängen. Dort ein trauriges Gesicht, ein verfallenes Gebäude, eine alte Werbetafel für ein gescheitertes Produkt. Ein Film ist eine Reise. In Stranger Than Paradise läuft Tokyo Story im Kino und auch Jarmuschs Filme besitzen einen Blick für Intermediate Spaces, für Zwischenräume wie Ellipsen. Nur, dass die Menschen im Gegensatz zu Ozu oft genau diese Räume bewohnen. Der Rand tritt ins Zentrum, die Seiten wird zur Hauptstraße. Es sind Hangout-Filme, insofern sie uns mit Lebensumständen konfrontieren und uns Zeit geben, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Und wenn es nur Desinteresse oder Abscheu ist. Die Menschen fliehen natürlich auch vor einem bestimmten Zustand, der sich bei den Sesshaften einstellt. Wie hilflos sie manchmal in ihren Häusern hocken. Little Boxes on the Hillside, Bill Murray als alternder Don Juan, der im Fernsehen Alexander Cordas das Privatleben des Don Juan schaut, als wäre sein eigenes Leben ein Film, der ihm am Anfang mehr Spaß gemacht hat. Die gelangweilten Vampire in Only Lovers Left Alive, weltmüde am Boden zwischen Büchern, die ihrem gesammelten Wissen wenig Neues einflüstern vermögen. Das Trio aus Stranger Than Paradise, hypnotisiert von unsichtbarem Bildgeflimmer, in einem Leben, das manchmal so steril und synthetisch wirkt wie ihre TV-Dinners. Man muss raus in die Welt, wo die Musik und die Menschen sind jung und lebendig. Reisen ermöglicht Begegnung. Den Nukleus der Jarmusch-Kosmologie. Wo Menschen zusammenkommen, eignet sich etwas. Kommunikation, Austausch, Erkenntnis, Empathie, Liebe. Das Indie-Kino der 90er Jahre erweist sich wieder einmal als Dialogkino, als Flucht vor den hegemonialen Weltbildern der 80er Jahre. Tarantino, Linklater, Smith, Payne, Baumbach, Stillman, Jarmusch und so weiter. Fremd im eigenen Land. Aus Zwiegesprächen kann man lernen, das Gegenüber bringt eine eigene Welt mit. Eine Begegnung ist eine Reise. Man raucht gemeinsam eine Zigarette und trinkt einen Kaffee. Dass die Chesterfields überall gleich schmecken, ist nicht schaurige Massenabwertung, sondern ein Versprechen auf eine gemeinsame Erfahrung. Konsumuniversalismus. Ohnehin, Objekte zu lieben ist bei Jarmusch kein trauriger Fetisch, sondern eine Möglichkeit, der Welt um sich herum Bedeutung zu geben. Jarmusch sammelt Songs, Bilder, Kleidung, Streichholzschachteln, Instrumente, Platten, Geschichten, Bonbons, Anekdoten. Es gilt, das Leben schön zu gestalten, die nackten Wände und fleckigen Matratzen mit der eigenen Haltung zu etwas Besonderem zu machen oder mit Einzigartigem zu verstellen. Vielleicht lässt sich ein Scheißtag in einen guten verwandeln. Und es geht darum, cool zu sein, anders. Nicht als Werkzeug der Überlegenheit, um sich über andere zu stellen, nicht als stoisches Männlichkeitsideal, als Ausdruck von Stärke, sondern als innere Ruhe, die als Ausstrahlung dem ewigen Lärm der Welt entgegentritt. Eine spirituelle Gelassenheit, die den Tod schon kennt, weil sie die Muster des Lebens begreift. Jarmusch strebt zu einer Art Zen-Kino, zum Bewusstsein für den Moment. Das alles hat mit der Sozialfigur des Hipsters im 20. Jahrhundert zu tun, mit Jazz, Bebop und urbaner Avantgarde, mit einem Leben in Codes. Musik stiftet Identität, Kleidung wird Teil von uns, wenn wir sie tragen, und auch andere Gegenstände können zu uns gehören. Sie sind keine MacGuffins, weil Leben keinen Plot haben, auch wenn wir den Lauf der Dinge nur allzu bereitwillig in Geschichten überführen. Jarmusch beschreibt seine Filme zwar als Narrative Cinema, doch sie beginnen nicht mit Erzählungen, sondern meist mit Darstellern, mit denen er sich die Zusammenarbeit vorstellen kann, oder mit musikalischen Kulturen, denen sich der Regisseur verbunden fühlt. Genau wie Vorbilder wie Nicholas Ray, Wim Wenders oder vor allem John Cassavetes genügt ihm oft schon das, was in den Augen der Menschen zu finden ist. Nach den Gesprächen ist man dann wieder allein, aber das ist keine Schande. Roger Ebert schrieb, Jarmusch makes films about outsiders, but they're not loners, they're soloists. Daseinssolisten, die schrille Saxophonseufzer in die nächtlichen Straßenschluchten senden, mit verzerrtem Gitarrenfeedback das Fundament der Stadt in sanfte Schwingungen versetzen und traurige Balladen für den Mond heulen. An Enzensberger geschlossener bürgerlicher Gesellschaft nehmen sie nur bedingt teil. Sie haben selten Berufe, sondern sind eher Drifter und Bohemians, Slacker, Lebenskünstler. Manche sind Bus- und Taxifahrer, viele sind Musiker, nicht nur in den Filmen. Reich sind sie selten und wenn, dann genießen sie den Überfluss überhaupt nicht. In Down by Law, da gibt es eine Szene, in der Roberto Benigni auf Tom Waits trifft. Waits singt für die leeren Straßen, Benigni sollte damals vor ihn treten und einen Satz sagen, "It's a sad and beautiful song." Aber den hat er dann nicht gesagt, stattdessen verkündet der Italiener in seiner ersten größeren Hollywood-Rolle dann aber, "It's a sad and beautiful world." Jarmusch lässt sich gern vom Zufall beherrschen. Er hat bei der Arbeit für Nicholas Ray gelernt, dass man niemals einfach das Drehbuch verfilmen kann. Und diese Formel, diese Verschiebung der Bedeutung, die geht bei ihm auch auf. Musik ist die Welt. Er begreift Filme als Gesamtkunstwerk, das Poesie, Musik, Mode, Malerei und vieles mehr in sich versammelt. Man liest Williams, Carlos Williams, Walt Whitman und Robert Frost, J.G. Ballard und Arthur Rimbaud. Ein Film wie The Dead Don't Die verweist auf Dutzende von Horrorfilmen. Seine Figuren schauen Fernsehen und gehen ins Kino. In Limits of Control steht der einsame Protagonist fragend vor Bildern von Juan Gris, Roberto Fernandez Balbuena, Antonio Lopez und Anthony Taipes. Die Hauptfigur von Dead Man heißt William Blake, aber die Musik ist die zentrale Ausdrucksform. Kein Film ohne Darsteller aus der Welt der Musik, kein Film ohne Songs, die ein Leben erklären können und triviale Momente zum Klingen bringen. Eine Karriere wie eine lebenslange Playlist. Zahn, Boris, RZA, Mulatu, Astatic, Tom Waits, Neil Young. Die Filme sind musikalisch, aber nicht unbedingt in ihren Kamerabewegungen oder Choreografien, sondern auf einer Ebene von Struktur, in der Art, wie Pausen und Stille den Ablauf rhythmisieren und Stücke die Leere eines Lebens füllen, durch die Art, wie aus der Leere zwischen den Menschen eine Melodie erwächst. Jim Jarmusch war die Musik immer besonders wichtig. James Roberts Jarmusch wird am 22. Januar 1943 in Cuyahoga Falls in Ohio geboren. Das nahe Cleveland ist damals ein wichtiges Zentrum der Rockszene, unter anderem durch den DJ Alan Freed, der ein Jahr vor Jarmuschs Geburt das erste große Rockkonzert, den Moondog Coronation Ball, veranstaltet. Als Kind liest Jarmusch viel, ein Schulfreund zeigt ihm Frank Zappa und Untergrundcomics. Erst will er Schriftsteller werden, vielleicht ein Poet. Nach einem Jahr an der Northwestern University mit Journalismuskursen wechselt er nach Chicago und studiert englische und amerikanische Literatur, unter anderem bei dem Poeten Kenneth Cock. Er schreibt während seiner Zeit an der Columbia University für ein Literaturmagazin. Gruppen wie die Beat-Poeten oder die Black Mountain Poets hatten die Form mit neuem Leben versehen. In den 10 Monaten in Paris im Jahr 1975 entdeckte er in der Cinémathèque Française das Kino für sich. Zu sich selbst findet er dann im New York der späten 70er, in dem gerade die No-Wave-Bewegung entsteht. Nicht nur Punk aus dem CBGB, sondern verschrobene Art- und Post-Rock-Songs. Mars, China, die Theoretical Girls, Daily Life, The Static, The Scabs, The Screws. Jarmusch spielt selbst in den The Del Byzantines. Aus dem Kino von Andy Warhol, John Cassavetes, den Kucha Brothers oder Ron Rice, erwächst eine neue Art von Untergrund- und Guerilla-Film. New York ist gerade noch kaputt genug, eine kriminelle Angstfantasie für Amerika und ein Freiraum für die Künstler zu sein. Jarmusch studiert Film. Zu seinen Kommilitonen gehören etwa Spike Lee und seine spätere Ehefrau, die Schauspielerin und Filmemacherin Sarah Driver. Er arbeitet für und mit Wim Wenders und Nicholas Ray. Sein Debüt Permanent Vacation entsteht 1980, wird 1980 vollendet. Schaut man sich Dokumentationen aus dieser Zeit an, merkt man, in den frühen Filmen verwandelt sich Lebensrealität in Kino. Nach ersten kleinen Erfolgen in Deutschland, wo sein Hauptdarsteller aufs Cover der Filmkritik kommt, oder in Cannes, findet er sich mit seinem zweiten Film Stranger Than Paradise im Zentrum einer neu entstehenden Independent-Filmbewegung. Es folgen insgesamt 14 Spielfilme, einige Konzert- und Kurzfilme, zuletzt ein Goldener Löwe in Venedig für seinen aktuellen Film Father, Mother, Sister, Brother. Jarmusch bricht von New York aus und kommt überall an. Eine Karriere ist eine Reise. Dead Man von 1995 beginnt mit einem Zitat des belgisch-französischen Malers Henri Michaux. Seine Bilder sind oft schwarz-weiß, verwischend, unsicher zwischen figurativen Momenten und Abstraktion, wie menschliche Vogelschwärme oder Kalligrafie für eine unbekannte Sprache. Wenn William Blake und Nobody durch einen Birkenwald reiten, wirken die hellen Bäume mit den schwarzen Verfärbungen auf der Borke fast wie Michaux-Gemälde. Wir können nicht in Gedichten leben, Filme lassen uns nicht verweilen, auch in den Bildern sind wir Touristen. Enzensberger schreibt, die Flut des Tourismus ist eine einzige Fluchtbewegung aus der Wirklichkeit, mit der unsere Gesellschaftsverfassung uns umstellt. Und er vergisst vermutlich die Kunst und ihre Gegenwelten. Weiter heißt es dann bei Enzensberger, jede Flucht aber, wie töricht, wie ohnmächtig sie auch sein mag, kritisiert das, wovon sie sich abwendet. Jarmusch ist sicher kein großer Rebell, kein Revolutionär, aber er will Schutzräume schaffen und von solchen erzählen, die es einmal gab und die jetzt verstellt sind. Freiheit ist ein großer, überstrapazierter Begriff, der bei ihm ohne Pathos zwischen den Zeilen hervorschimmert. Tourist zu sein bedeutet, dass der Boden unter unseren Füßen nicht heißer Teer oder Fließbeton ist. Die unberührten Landschaften, die wollen uns nicht gefangen halten, die unberührten Geschichten, die wollen uns nicht unterordnen. Jim Jarmusch träumt von einem Raum außerhalb der Zeit. Manchmal ist die Spiegelung viel wirklicher als das, was gespiegelt wird, heißt es in Limits of Control. Tourist zu sein, ist für Jim Jarmusch vor allem eins, in der Kunst eine Welt zu entdecken und die gesamte Welt als Kunst zu betrachten. Und ich bin sehr gespannt, was wir über seine Karriere zu sagen haben.
Vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Genau, wir sprechen dann jetzt gleich über seine Filme. Finden wir jetzt noch irgendwas vorher sagen, irgendwas uns auf den Weg geben, während wir durch dieses Werk gehen?
Ich bin natürlich erstmal begeistert bei meiner ersten Verlesung einer Lukas Bawenschik'sten Künstler-Zusammenfassung dabei gewesen zu sein und klatsche vor dem Mikro. Ich möchte vielleicht noch eine kleine Sache mitgeben, die bei Lukas noch gar nicht so sehr anklang, weil man fragt sich ja schon irgendwie so, was macht man jetzt aus dieser Filmografie? Und Pauline Kael hat ja eine viel beachtete Rezension zu Stranger Than Paradise geschrieben, in der sie sagt, the basic joke is what he doesn't do. Das he natürlich auf den Hauptdarsteller, auf die Hauptrolle hier bezogen. Aber ich glaube, auch bei Jarmusch ist der basic joke der Filme, was er nicht tut. Ihr habt in eurem Monty Python Special, also du Christian, hast im Monty Python Special gesagt, der Hauptwitz bei Monty Python ist meistens, dass sie sagen, wir nehmen dieses historische Großereignis, dieses Sagenereignis und wir fragen uns, was passiert, wenn jemand spricht, der sonst nicht spricht? Also was passiert, wenn die Leute, die ganz hinten bei der Bergpredigt stehen, nicht verstehen, was Jesus da gerade auf dem Berg gesagt hat und jetzt irgendwie versuchen müssen, aus Wortfetzen was zusammenzubauen. Und ich glaube, der Witz bei Jarmusch ist, dass er sagt, was wenn Genre, aber das Genre passiert einfach nicht. Also diese Filme gehen ja immer mit einem sehr klaren Plot los, mit einem sehr klaren Setup und dann passiert einfach nichts. Also in Down by Law, da geht ein Noir-Film los, da werden Menschen gelingt, da landen sie unschuldig hinter Gitter. Und das ist es dann. In Deadman geht ein Western los, ja. Aber der Western passiert nicht, weil er schon längst zu Ende ist, weil die Eisenbahn schon da ist, weil die Fabrik schon da ist, weil das ganze Konzept des Westerns überholt ist. Also ich glaube, so diese absurde Ästhetik bei Jarmusch ist auch sehr, sehr wichtig, dass es alles so Sisyphos-Arbeiten sind, die Charaktere hier verrichten.
Ich wollte gerade sagen, Pauline Kael sagt doch auch, er ist ein Comic-Strip Beckett. Also es ist ja im Endeffekt auch, wir brechen doch nie auf. Wir haben eigentlich immer ein bestimmtes Ziel, einen Punkt, auf den wir hinsteuern. Es gibt aber dann irgendwie doch immer eine Verwerfung oder die Reise an sich genügt. Das war, glaube ich, auch das, was ich mit dem Beschreiben des touristischen Zustands versucht habe, irgendwie annäherungsweise zu fassen, dass ich immer das Gefühl habe, nicht jetzt das Klischee so, der Weg ist das Ziel, sondern vielleicht schon die Bewegung an sich oder die Tatsache, dass es irgendwie so einen Fluchtpunkt gibt, das öffnet die Leben dieser Menschen oft total. Dass es, man theoretisch weiß, ich könnte auch einfach woanders hinfliegen oder fahren oder laufen.
Ja, ich finde das angenehm, also an dem Kino, dass man oft nicht so richtig weiß, wohin geht's jetzt eigentlich. Ich glaube, das hatte uns damals auch irgendwie begeistert, dass das so auch Drifter-Figuren irgendwie sind. Und was ich auch merke, ist, dass diese Zeit, also Anfang der 2000er, ist ja die Zeit des großen so Rock-Revivals, also mit diesen ganzen US-amerikanischen Indie-Bands, irgendwie den Strokes, den White Stripes, dann diese ganzen schwedischen Bands und sowas, die für mich in meiner Jugend natürlich so ganz wichtig waren. Also gerade White Stripes war ich so der absolute Mega-Fan irgendwie damals. Und die sind ja aber so Wiedergänger eigentlich von so Bands, die es vorher eigentlich gab. Also auf einmal hat sich wie so eine Brücke ergeben. Meine Eltern waren jetzt nicht so, doch mein Vater hat ganz viel Metallica gehört, aber die waren ein bisschen jünger. Ich habe das dann später gemerkt bei Leuten, die sehr so Eltern aus dem Bildungsbürgertum hatten, die dann so, haben dann Rolling Stones und irgendwie sowas alles so gehört. Das haben meine Eltern eher nicht so gehört, weil die auch ja in den 80ern eigentlich noch so recht jung waren. Und da gab es dann aber auch auf einmal so eine Brücke zu sowas anderem. Also ich weiß noch, dass wir irgendwie dann auch dieses Saddle Creek Label aus den USA ganz viel gehört haben und da Detroit, ne, mit den White Stripes war irgendwie auch wichtig und da gibt's natürlich dann ganz viele andere Musiker, die da auch irgendwie so dranhängen und da war auf einmal so eine Brücke und ich hab's aber nie zu dieser älteren Musik geschafft, außer bei Johnny Cash, da war das ganz krass, das habe ich auch ganz viel gehört und so Tom Waits, da hat's dann schon wieder nicht so gereicht, aber irgendwie war hier auch, glaube ich, so eine Generationenbrücke irgendwie, die bei Jim Jarmusch so ein bisschen aufkommt. Ich weiß auch noch, dass ich meinem Vater The Hives gezeigt hat, der fand das dann immer alles furchtbar. Aber eigentlich hätte es eine Kommunikation gegeben. So. Und witzigerweise hat meine Freundin dieselbe Erfahrung gemacht mit ihrem Vater, dass er ihre Rockmusik dann aber irgendwie nicht mochte oder sowas. Und wir beide immer so denken, ja, interessant, dass unsere Väter sich irgendwie dann doch zu schade waren, da diese Brücke irgendwie so zu bauen. Und damit verbinde ich irgendwie auch so ein bisschen Jim Jarmusch mit diesem Gefühl, wenn da halt dann Jack White sitzt, aber auch Tom Waits, die offensichtlich nicht so ganz die gleiche Generation irgendwie sind. Und ja, man selber auch so ein Musikinteressierter irgendwie war, der so auch auf Entdeckungsreise gegangen ist und so. Und das fand ich in diesem Film, wo die so Elvis-Fans sind, ne? Da, den haben wir gesehen und dachten, Mystery genau, Train. wir müssten auch mal nach Nebraska und da zu Saddle Creek und dann mal gucken, wie es da so abgeht, so ungefähr. Also das ist auch was ich damit total verbinde. Na gut, wollen wir mal hinter die Paywall gehen und
Ich meine, man, genau das, was du gerade beschreibst, sieht man ja auch in ganz vielen Kritiken, so aus den 90ern, 2000er, wo dann natürlich sofort um die Frage so, wie postmodern ist dann jetzt das, das Alte ist nicht mehr alt, all diese Fragen gestellt werden. Und ich finde schon auch, dass das irgendwie interessant ist, dass er auf irgendeiner Weise natürlich so dieses Zeitlose hat, aber vielleicht auch was Nostalgisches, aber dass er jeder Gegenwart mit einer anderen Vergangenheit begegnet. Also es gibt nicht so einen fixen Fluchtpunkt in dieser Hinsicht, sondern er hat so einen Katalog von Angeboten aus der Geschichte, die er der Gegenwart immer so entgegenstellt als Verdopplung oder als Erwiderung oder vielleicht auch einfach als Betonung von irgendwas, das eh schon passiert. Und ich finde das auf jeden Fall interessant, dass er so Geschichte so zum Klingen bringt und miteinander in Resonanz setzt irgendwie.
Ich fand beim Wiedersehen, glaube ich, noch spannend, wir sprechen zwar nicht über Coffee and Cigarettes, aber das war für mich auch irgendwie ein prägender Film. Aber ich finde, Jarmusch hat es so als einer der wenigen Regisseure tatsächlich geschafft, so Gag-Besetzung, also der einzige Gag, was heißt der einzige Gag, aber der Hauptwitz von Coffee and Cigarettes ist ja einfach, dass da eben echte Prominente sitzen, sich selber spielen und jetzt miteinander reden. Und er hat da was relativ Interessantes geschafft, nämlich auf so eine Kommunikationsbarriere hinzuweisen, wenn da zwei Berühmtheiten sich gegenüber sitzen, weil sie keinen Smalltalk führen können. Weil normalerweise, wenn wir uns als normale Menschen in Anführungszeichen gegenüber sitzen, dann unterhält man sich über Musik, über Filme, über Bücher oder sowas. Aber diese Menschen können das nicht, weil sie damit dem anderen theoretisch auf die Füße treten würden. Weil sie dann nämlich einräumen würden, dass sie mit dem Werk des anderen gar nicht so viel anfangen können oder das vielleicht auch gar nicht kennen. Das sind, finde ich, die besten Momente dann bei Coffee and Cigarettes auch, wenn diese überlebensgroßen Menschen, die Gestalten von Bewegungen sind, die Ikonen sind, ganz still voreinander sitzen und Iggy Pop und Tom Waits sich gar nichts zu sagen haben, am Ende beide peinlich berührt sind von diesem Treffen und sich einfach verlassen müssen. So, das ist so ein Einsatz von, sag ich mal, Celebrity-Cameos, die auch ein bisschen verloren gegangen sind und die vielleicht aber auch so ein bisschen das Überaltern von Jim Jarmusch oder das nicht mehr so ganz relevant sein heute darstellen, einfach weil dieses Kino, das einfach einen Haufen Prominenter versammelt, sich ein bisschen überlebt hat, weil wir heutzutage eben Social Media und sowas haben. Also du musst nicht mehr ins Kino gehen, um als Gag zu haben, da sitzen alle 40 hottesten Stars, die es überhaupt gibt. Das hast du halt jeden Tag auf deinem Telefon.
Und im Kino auch noch.
Ich finde vor allen Dingen halt das auch noch. Ich finde halt in diesen Dialogsequenzen, die sind aber auch manchmal gefährlich. Ich habe ja irgendwie gesagt, okay, ich sehe eine Verbindung zu diesem anderen Dialogkino der 90er und genauso wie bei Linklater oder Smith sitze ich auch ab und zu da und denke, boah, ihr redet aber auch ziemlichen Unsinn. Also, und das ist ja auch, manchmal ist das witzig, aber manchmal finde ich das auch den anstrengendsten Moment, wenn die Leute wieder so WG-Küchengespräche miteinander führen über irgendwie Partikel und Kosmologie. Das gibt's so ab und zu, dass ja so kleine so Hinwendungen zu sowas Transzendentem haben und das kann irgendwie sehr schön sein. Ich finde diese letzte Szene aus Coffee and Cigarettes, wo sie über ich bin der Welt abhanden gekommen reden und sowas irgendwie zum Beispiel eine tolle Szene, aber manchmal finde ich es auch so ein bisschen, weiß nicht, da werfen die Leute den Basketball knapp unterm Korb durch und das ist dann immer so ein bisschen
total. Also darüber sprechen wir dann bei Limits of Control hinter der Paywall.
Genau, wir gehen ja, also da wir gehen auf jeden Fall öfter genau. Drum. Das ist ja nur der Teaser gewesen, falls ihr das hier im normalen Feed gehört habt, wenn ihr die ganze Folge hören wollt, dann könnt ihr Katz unterstützen auf steadyhq.com/Katz.